Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Seit vielen Jahren war nicht mehr in Europa James Levine, einer der berühmtesten Dirigenten unserer Tage, der Mann, der 40 Jahre lang das Metropolitan Opera House in New York geleitet hat und der in seiner Karriere am Pult von fast allen großen Orchestern dieser Welt gestanden hat. Auch das Opern- und Konzertpublikum in Deutschland und in Österreich dürfte sich erinnern an die sprichwörtlichen langsamen Tempi von James Levine, denn auch die Wiener und die Berliner Philharmoniker hat er ja mehrfach dirigiert. Mittlerweile ist er 73 Jahre alt, er ist schwer krank und hat seinen Posten an der Met aufgegeben. Musik macht er aber immer noch, zumindest gelegentlich. Morgen Abend wird James Levine in der Berliner Philharmonie zum ersten Mal die Staatskapelle dirigieren, auf Einladung seines Freundes Daniel Barenboim. Auf dem Programm steht dann Gustav Mahlers riesige dritte Symphonie in D-Moll. Was dieses Konzert für Levine bedeutet, das hat mein Kollege Matthias Noether in Erfahrung gebracht. Er hat den Maestro während der Proben getroffen.
Maestro Levine, als die Staatskapelle Berlin 2009 mit Daniel Barenboim und Pierre Boulez nach New York kam und sämtliche Mahler-Sinfonien aufführte, konnte man sie gelegentlich im Hintergrund der Carnegie Hall sehen, wo sie Proben und Aufführungen beobachteten. Was war damals Ihr Eindruck? Können Sie sich an bestimmte Eigenschaften und Details erinnern, die Ihnen damals an dem Orchester auffielen?
I noticed that the orchestra had, which is something very wonderful and that's very important to me, they had their own range of character, expression and tone, so that the Ausdruck, the Charakter, the result was of a personality, not of a generality.
Ich hörte damals bei der Staatskapelle etwas, das mir selbst sehr wichtig ist. Sie hatten ihr ganz eigenes Ausdruckspanorama für diese Musik. Der Ausdruck, der Charakter, der Ton waren sehr persönlich, nicht generalistisch. Und das ist im Orchesterspiel eines der wichtigsten Dinge überhaupt.
This orchestra, I think, there tends to be an interesting correlation between orchestras that play a lot for singers and vocal repertoire.
Die Staatskapelle bestätigt eine alte Erfahrung von mir. Bei Orchestern, die so viel mit Sängern arbeiten, ist die Skala an Gefühl, Ausdruck, Charakterisierung und Details immer größer als bei anderen. Wenn man als Dirigent allerdings nicht so viel Probenzeit hat, dann kann der Klang einfach nicht so persönlich werden. Die großen Dirigenten meiner Jugendzeit haben alle auf diese Persönlichkeit des Klangs großen Wert gelegt. Fritz Reiner, Dimitri Mitropoulos, Knappertsbusch, Furtwängler, Toscanini. Es gab einfach eine Zeit, als Dirigenten den vokalen Parameter der Musik mit einbezogen. Das heißt, sie hatten ein Verständnis des Musikinstruments aufgrund von dessen gesanglichen Eigenschaften. Dinge, die auch Komponisten immer bewusst waren. Das ist ja etwas ganz Altes. Die Staatskapelle bekennt sich sehr stark zu diesem Prinzip. Ihr Klang ist warm, voller Persönlichkeit und voller Tradition, aber nicht im Sinne von altmodisch, rückwärtsgerichtet. Von der Technik her spielen sie vollkommen modern, doch der Klang ist alt, wenn man ihn von seinem Konzept her versteht.
Not old-fashioned and not backward. Very, very modern technique, but very old conceptual understanding.
Jetzt liegen mehrere Proben mit dem Orchester hinter Ihnen, ebenfalls mit Mahler. Haben Sie da Dinge erlebt, die Sie nach Ihren ersten Begegnungen in New York nicht erwartet hätten?
No, I think the only thing that I've been thrilled at was that in their relationship with Daniel, clearly they are making something better all the time.
Nein, aber es gibt etwas, das mich begeistert, dass sie in ihrer Beziehung mit Daniel darauf aus sind, ständig etwas besser zu machen. Es gibt klare Bedingungen, unter denen sich ein Orchester verbessern kann. Eine ist natürlich die gute Beziehung zum Chefdirigenten und wie effizient er arbeitet. Aber noch wichtiger ist, dass es gerade in den Streichern über lange Zeit feststehende Prinzipien gibt, wie musiziert wird. Entscheidend ist auch, dass bei den Führern der Stimmgruppen möglichst viele Genies sitzen.
And I think one of the things that's been very lucky in my life, I was very lucky, that
Ich bin in meiner Laufbahn glücklicherweise immer dann Chefdirigent geworden, wenn die jeweiligen Orchester in sehr guter Form waren. Alle Orchester gehen durch Phasen, in denen sie sich verbessern, und durch weniger gute Phasen. Da kann man als Dirigent manchmal nicht helfen. Und zwar dann, wenn der eigene Standpunkt sich gerade noch entwickelt und gleichzeitig die Orchestermitglieder gerade im Wechsel begriffen sind. Ich bin jetzt 45 Jahre an der Metropolitan Opera. Ich habe in der Zeit sozusagen mit zwei Orchestern gearbeitet. Und jetzt ist schon wieder alles anders. Ich glaube, die Situation der Staatskapelle ist glücklich. Sie kann sehr unterschiedliche Musik spielen, denn sie hat eine so starke Tradition, dass sie nicht mit jedem Stück gleich ihren Gesamtcharakter ändert.
Die Staatskapelle-Situation ist sehr happy, because they have the opportunity to play so many kinds of music and things that were not always characteristic of that kind of situation.
Sie werden nun Gustav Mahlers dritte Sinfonie mit der Staatskapelle aufführen. Vor allem der erste Satz hat eine sehr schroffe Struktur, aber auch zum Beispiel die Flügelhorn-Episode im dritten Satz wird immer wieder als Beleg für eine besondere Radikalität in den frühen Sinfonien Mahlers angesehen. Sehen Sie das Werk mit seinen extrem langen Musikstrecken als eine Ausnahme in Mahlers Schaffen?
I agree with you. I think what you said is absolutely correct. The first symphony is for Mahler a more or less normal symphony.
Ich sehe das genauso wie Sie. Die erste Sinfonie ist eine mehr oder weniger normale Mahler-Sinfonie. Sie kommt vom Lied her, vom Gesang, vom Klang der Natur. Die zweite Sinfonie ist als Stück schon längst nicht mehr so geschlossen und übersichtlich. Bei seiner dritten Sinfonie hat es Mahler dann wirklich Mühe gekostet, die vielen völlig disparaten Elemente zusammenzuzwingen. Es ist am Ende eine unglaublich gelungene Sinfonie geworden, sehr ausladend, sehr schwierig. Ich meine, ich liebe Mahlers Musik sowieso. Und wenn mich jemand fragt, welches meine Liebste ist, es ist immer die, die ich gerade dirigiere. Natürlich sagen mir einige mehr als andere, aber das liegt auch immer an den Umständen, unter denen ich sie jeweils aufgeführt habe. Eine Sache ist interessant, obwohl sie eher äußerlich zu sein scheint. Wir machen in dieser Aufführung eine Pause innerhalb der Sinfonie, nach dem ersten Satz. Und zwar zum einen, weil bei Mahler der erste Satz eine Abteilung bildet, der zweite bis sechste die zweite Abteilung. Aber vor allem machen wir diese Pause, weil Mahler selbst die Pause machte, wenn er das Stück dirigierte. Viele Leute flüchten sich ja in die Behauptung, dass das Stück nicht schlüssig sei, wenn man mittendrin eine Pause macht. Ich aber glaube, das Orchester ist mit Pause besser. Die Bläser haben wahnsinnig viel und laut gespielt im ersten Satz, und dann sofort diese delikate Musik zu spielen, das ist heikel. Außerdem beginnt man nach einer Pause auch frisch mit etwas völlig anderem und geht seinen Weg bis zum großen Finale. Also ich glaube, er hat nicht umsonst erste und zweite Abteilung geschrieben. Die Aufteilung war nicht zufällig. Da ging es um die große Form. Ein sehr interessanter Vergleich. Wenn Sie das Verdi-Requiem im Konzertsaal spielen, dann sagen alle, es ist unvorstellbar, da eine Pause zu machen. Aber als Verdi die Uraufführung in London dirigierte, er machte eine Pause. Da sehen Sie, wenn man mal schaut, wie der Komponist selbst dazu stand, findet man interessante Dinge heraus.
It's inconceivable to make an interval. But when Verdi himself conducted the London premiere of the Requiem, he had an interval. So you see that when you research what the composer's opinion was, you learn interesting things always.
Das sagt James Levine im Gespräch mit meinem Kollegen Matthias Noether.